Mich hat Auschwitz nie verlassen. Überlebende des Konzentrationslagers berichten. Herausgegeben von Susanne Bayer und Martin Dörri. Am 27. April des Jahres 1940 ordnete Heinrich Himmler den Bau des Konzentrationslagers Auschwitz an. Ein Jahr später kam das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau hinzu. Innerhalb von 5 Jahren ermordeten die Nationalsozialisten dort mehr als 1 Million Menschen. Nur wenige überlebten. Anlässlich des 70. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 führten Redakteure des Nachrichtenmagazins Spiegel weltweit Interviews mit den letzten Überlebenden. Die insgesamt 20 Zeitzeugen waren inzwischen alle um die 90 Jahre alt. Ihre Erinnerungen geben ein eindrückliches Bild von den Leiden und Ängsten, die sie in Auschwitz durchleben mussten. Die Blinks zu »Mich hat Auschwitz nie verlassen« zeichnen einzelne Stationen von 11 der 20 interviewten Zeitzeugen nach. Denn es ist der einvernehmliche Wunsch aller Überlebenden, dass die Gräueltaten von Auschwitz niemals in Vergessenheit geraten. Auch im Namen derer, die sie nicht überlebt haben. Blink Nummer 1. Auschwitz diente einem einzigen Zweck, der systematischen Vernichtung von Menschen. Als Soldaten der Roten Armee am 27. Januar 1945 zum Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau vordrangen, bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Die SS hatte das Lager aufgegeben. Geblieben waren einige tausend Gefangene, die meisten von ihnen in desolatem Zustand, ausgemergelt, krank und hilflos. 5 Jahre zuvor hatte die SS das Konzentrationslager auf Anordnung von Reichsführer SS Heinrich Himmler nahe der polnischen Stadt Oświęcim, zu Deutsch Auschwitz, errichtet. Im darauffolgenden Jahr kamen zum sogenannten Stammlager Auschwitz in unmittelbarer Nähe noch das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, das von der IG Farben AG betriebene Konzentrationslager Monowitz sowie etwa 50 weitere Lager hinzu. Bis heute steht der Name Auschwitz für den von den Nationalsozialisten begangenen systematischen Massenmord an Juden, Roma und Sinti, Homosexuellen, Menschen mit Behinderung und politisch Andersdenkenden. Überall in Europa inhaftierten die Nationalsozialisten Menschen, enteigneten sie und deportierten sie nach Auschwitz, oft in Viehwaggons eingepfercht. Traurige Berühmtheit erlangte die sogenannte Judenrampe. Der Bahnsteig, an dem die Gefangenen in Auschwitz eintrafen und selektiert wurden. Noch kräftige Männer und Frauen kamen zur Zwangsarbeit. Kranke, Schwache und Ältere sowie kleine Kinder und Schwangere wurden sofort in den Gaskammern ermordet. Verantwortlich für die Selektion in Auschwitz waren SS-Lagerärzte, darunter von 1943 bis 1945 Josef Mengele, der für seine grausamen Experimente an KZ-Häftlingen berüchtigt ist. Die Lagerordnung wurde in großen Teilen von Häftlingen ausgeführt, sogenannten Kapos. Ihre Rolle ist umstritten, da viele Kapos ihre Position missbrauchten und äußerst brutal mit ihren Mithäftlingen verfuhren. Allerdings waren sie selbst Gefangene, die jederzeit ausgetauscht werden konnten. Auschwitz-Überlebende berichten, dass es neben den vielen, die ihre Macht missbrauchten, auch nette Kapos gab, die anderen halfen, wenn sie konnten. Auschwitz war eine durchdachte Tötungsmaschinerie mit einem einzigen Zweck: der Auslöschung der Juden und aller, die von den Nationalsozialisten als Feinde oder als nicht lebenswert betrachtet wurden. Ob die Gefangenen in den Gaskammern erstickten, von Krankheiten wie Typhus dahingerafft wurden, ob sie verhungerten, unter der schweren Arbeit zusammenbrachen, an Folter und Misshandlung starben oder kurzerhand erschossen wurden, aus Auschwitz sollte niemand lebend herauskommen. Insofern sind alle, die Auschwitz überlebten, Ausnahmen von der Regel. Zugleich sind sie Zeugen, die der Nachwelt ihre Erlebnisse schildern können. Die Fakten zu den von der SS begangenen Gräueltaten sind in unzähligen Dokumenten, Filmen sowie in Geschichtsbüchern nachzulesen. Doch hinter den Zahlen verbergen sich Einzelschicksale. Erst die Berichte von Zeitzeugen lassen ahnen, was es bedeutete, nach Auschwitz zu kommen. Die folgenden Blinks erzählen 11 dieser Schicksale. Blink Nummer 2. In Auschwitz wurden Menschen zu unmöglichen Entscheidungen gezwungen. An einem Sommertag im Jahr 1942 trieben die Nazis alle Juden eines polnischen Dorfes auf dem Schulhof zusammen. Unter ihnen die 11-jährige Bronja Brandmann mit ihren Eltern und ihrem 13-jährigen Bruder. Bronjas ältester Bruder war in einem Arbeitslager, ihre 3 Schwestern hatten sich rechtzeitig verstecken können. Nach Stunden des Herumstehens flüsterte die Mutter Bronja zu: Renn, renn zu deinen Schwestern. Bronja gehorchte und rannte um ihr Leben. Ein Jahr später wurden die vier Schwestern von den Nazis aufgegriffen. So kam Bronja mit 12 Jahren nach Auschwitz. Der Transport umfasste 9000 Gefangene. Als sie an der Rampe ankam, musste alles ganz schnell gehen. Mit Stockschlägen, vorgehaltenen Gewehren und unter ständigem Gebrüll schnell, schneller wurden sie über eine offene Fläche getrieben, wo Mengele die Selektion vornahm. Die meisten wies er nach links, einige wenige nach rechts. Mila Brandmann war 20 und wurde nach rechts gewinkt. Bronja und die beiden Kleinen, 5 und 10 Jahre alt, sollten nach links. Sie liefen schon weiter, da entschied Bronja in Bruchteil einer Sekunde auch nach rechts zu laufen. Ihr Ausbüchsen wurde nicht bemerkt, aber als sie Mila erreichte, wurde Bronja klar, was sie gerade getan hatte. Sie hatte ihre beiden kleinen Schwestern allein in die Gaskammer und in den Tod gehen lassen. Doch es gab kein Zurück. 2 Jahre lebten Mila und Bronja in einer Baracke. Tagsüber schufteten sie im Straßenbau, abends trugen sie die Verstorbenen zurück, nachts schliefen sie auf engstem Raum mit nur einer Decke für 10 Frauen. Viele erkrankten an Typhus, auch Mila. Bronja pflegte sie so gut es ging. Doch eines Tages sagte die Wärterin des Reviers, der Krankenstation, dass alle Kranken getötet werden sollten. Bronja brachte es nicht übers Herz, ihrer Schwester noch einmal in die Augen zu blicken. Kurz darauf wurden Mila und die anderen Kranken wie Kadaver auf einen Laster geworfen und zur Vergasung gebracht. Sie waren zu schwach, um selbst zu gehen. Auch Bronja bekam Typhus und entging nur knapp der Gaskammer. Schwerkrank wurde sie im Januar 1945 auf einen der Todesmärsche gen Westen geschickt. Wie durch ein Wunder überlebte sie auch diese Tortur. Etwa ein Jahr nach Kriegsende fand sie ihren ältesten Bruder, den einzigen weiteren Überlebenden ihrer Familie. Bronja ging in die USA, wo sie als Grundschullehrerin arbeitete und heiratete. 50 Jahre lang sprach sie mit niemandem über ihre Erlebnisse, nicht einmal mit ihrer Familie. Blink Nummer 3. Das Leben in Auschwitz bestand aus Zwangsarbeit, Hunger und Erniedrigungen. Raphael Esrael führte ein riskantes Doppelleben. Der 18-jährige Student arbeitete heimlich für den französischen Widerstand. Er fälschte Ausweisdokumente in einem Apartment in Lyon. Doch die Sache flog auf, und so standen am Morgen des 8. Januar 1944 die Gestapo und ihre französischen Häscher in der Tür. Sie brachten Raphael zum Hauptquartier, wo sie ihn nackt in eine Badewanne mit Eiswasser tauchten und ihm mit einem Stock auf die Geschlechtsteile schlugen. Er war offenbar nicht der Erste, dem das widerfuhr. Das Wasser war bereits blutgefärbt. Nach einem Monat im Gefängnis wurde Raphael mit anderen Häftlingen zu einer Sammelstelle gebracht. Von dort aus ging es im Konvoi weiter nach Auschwitz. 70 bis 90 Menschen, eingepfercht in einem fensterlosen Viehwaggon. In der Mitte stand ein Fass mit Wasser, daneben eines, das leer war, für die Notdurft. Vor wildfremden Menschen seine Bedürfnisse verrichten zu müssen, war schlimm, besonders für die Frauen und Kinder. Raphael und einige andere zogen ihre Jacken aus und hielten sie als Sichtschutz davor. Doch bereits am zweiten Tag war das Fass voll. Nach 3 Tagen und Nächten kamen sie in Auschwitz an. Schon auf der Rampe begriff Raphael, dass hier ein anderer Ton herrschte. Soldaten und SS-Offiziere mit Schäferhunden brüllten sie unentwegt an, sich zu beeilen und alle Habseligkeiten im Waggon zu lassen. Kranke, Schwache und Kinder sollten in die Wagen vom Roten Kreuz steigen. Frauen, die sich weigerten, ihre Babys herzugeben, kamen kurzerhand mit zur Vergasung. Doch das wussten sie da noch nicht. Jeden Morgen um 4 Uhr Appell. Ob bei Hitze oder Kälte, mit Typhus oder Krätze, alle mussten im Hof stramm stehen, manchmal stundenlang. Zu essen gab es dünne Suppe aus Blechnäpfen. Dann ging es zur Arbeit. Einmal schleppte Raphael wochenlang Gleise. In der Kälte froren seine Finger an dem Eisen fest. Als Auschwitz am 18. Januar 1945 geräumt wurde, kam Raphael auf den Todesmarsch. In 5er Reihen marschierten sie durch den Schnee. Sie bekamen kein Essen, nichts zu trinken. Im Straßengraben lagen überall Leichen. Nach einer endlosen Odyssee von Lager zu Lager gelangten die wenigen Überlebenden in einem Waggon nach Tutzing in Bayern. Raphael war inzwischen ein Muselmann. So nannte man die, die bis auf Haut und Knochen abgemagert waren. Als die Waggontür aufging, sah er keine SS-Leute. Es war der 1. Mai 1945. Sie waren frei. Raphael Esrail kehrte zurück nach Frankreich. Den Rest seines Lebens warf er nie wieder ein Stück Brot weg. Link Nummer 4. Die Nazis ermordeten in Auschwitz auch 21.000 Sinti und Roma. Philomena Franz ist eine Sinti, doch sie selbst nennt sich Zigeunerin. Sie ist stolz auf ihre Herkunft, trat schon als Kind gemeinsam mit ihrer Familie im Lido in Paris auf, tanzte und sang. Während des Krieges leistete sie Arbeitsdienst in einer Munitionsfabrik. Bis eines Tages im März 1943 ein Nazi-Wagen vorfuhr. Der Fabrikleiter wünschte ihr sichtlich betroffen alles Gute. Dann wurde sie abgeführt. In Auschwitz schnitt man zuerst ihre langen Haare ab und tätowierte sie. Nummer 10.550 und ein Z für Zigeunerlager. Dann ging es 3 Kilometer zu Fuß nach Birkenau. Vom Zigeunerlager wurden regelmäßig Häftlinge zu Mengele gebracht. Auch Philomena musste einmal zu ihm. Er spritzte ihr ein Serum in die Brust, woraufhin sie eine Woche im Dämmerzustand verbrachte. Noch heute hat sie die Einstichnarbe. Später wurde sie in ein anderes Konzentrationslager gebracht, wo sie Bomben gießen musste. Es war eine gefährliche Arbeit. Ihre Zunge und Augen wurden ganz gelb. Sie konnte kaum essen. Manchmal blickte Philomena durch den Zaun auf die dahinterliegenden Apfelbäume und träumte davon, noch einmal das Gras zu riechen und in einen Apfel zu beißen. Eines Tages sah sie, wie einer der Wachhunde dicht am Zaun entlang lief und begriff, es war kein Strom im Zaun. Bei der nächsten Gelegenheit kletterte sie über den Zaun und rannte in den Wald. Sie lief immer weiter, 8 Tage lang. Dann wurde sie gefasst. Wieder im Lager wollten die Aufseher zur Abschreckung für die anderen Häftlinge ein Exempel statuieren. Sie vollzogen eine Scheinhängung an ihr und sperrten sie anschließend für 2 Wochen in eine Dunkelzelle. Danach brachte man sie zurück nach Auschwitz. Ihren 2. Fluchtversuch unternahm Philomena im März 1945 aus dem KZ-Außenlager Wittenberge an der Elbe, wohin man sie zur Zwangsarbeit deportiert hatte. Die Flucht gelang. Und so schlug sie sich erneut durch den Wald, bis sie Unterschlupf bei Leuten in einer Waldhütte fand. Wenige Wochen später sah sie einen sowjetischen Soldaten vor der Hütte herumschleichen. Sie öffnete die Tür und begrüßte den erschrockenen Mann. Als er ihre abgeschnittenen Haare sah, wusste er, woher sie kam, und umarmte sie weinend. 23.000 Sinti und Roma haben die Nazis nach Auschwitz verschleppt. Etwa 21.000 von ihnen wurden dort ermordet. Auch Philomenas Eltern und 5 ihrer 7 Geschwister wurden von den Nazis umgebracht. Sie selbst hat nach dem Krieg geheiratet und lebt heute in der Nähe von Köln. Link Nummer 5. Vergebung für die Täter von Auschwitz ist kompliziert, wenn nicht unmöglich. Sophia Bosmisch war 18, als sie im April 1942 von den deutschen Besatzern in Krakau verhaftet wurde. Ihr Verbrechen? Angeblich hatte sie Flugblätter verteilt. 6 Wochen lang wurde die gläubige Katholikin in einer Zelle festgehalten und verhört, misshandelt, geschlagen. Ende Mai wurde sie nach Auschwitz verfrachtet und atmete auf. Sie glaubte, solange nur die Verhöre aufhörten, konnte es nicht so schlimm werden. Doch schon die erste Nacht in Auschwitz war die Hölle. Als sie um 3:30 Uhr morgens zum Appell geweckt wurde, war ihr ganzer Körper von Flöhen zerstochen. Sie wurde für verschiedene Schwerstarbeiten eingeteilt, unter anderem musste sie steinharte Erde abtragen. Als eine Gefangene floh, wurde Sophias Kommando in die Strafkompanie geschickt. Den ganzen Tag standen sie im eiskalten Wasser eines Teichs und mussten Schilf entfernen, die Lagerverwaltung wollte dort Fische züchten. Das ohnehin wenige Essen fiel in der Strafkompanie noch magerer aus. Die Frauen hatten keine Kleidung zum Wechseln und mussten in den nassen Sachen schlafen. Nur 143 der 200 Frauen kehrten nach 2 Monaten ins Lager zurück. Weil Sophia Deutsch konnte, bekam sie schließlich Arbeit als Schreiberin für die SS-Aufseherin Anneliese Franz. Sie freundete sich mit einem Schreiber aus dem Männerlager an, Tadeusz, der ihr bei der Buchhaltung half. Als Tadeusz erschossen wurde, sagte Aufseherin Franz zu Sophia: "Schade um den Kerl." Jahre später war Sophia beruflich in Paris. Da hörte sie plötzlich die schneidende Stimme dieser Aufseherin, die jemandem etwas auf Deutsch zurief. Aber als sich Sophia schließlich traute, sich umzudrehen, war es doch eine andere Frau. sie hatte sich getäuscht. Anneliese Franz wurde nie vor Gericht gestellt. Sophia hat lange darüber nachgedacht, was sie gesagt hätte, wenn man sie als Zeugin vorgeladen hätte. Wahrscheinlich hätte sie wohl den Satz »Schade um den Kerl« zu Protokoll gegeben. Denn es war eine der wenigen Äußerungen von Menschlichkeit, die sie in 3 Jahren Konzentrationslager erfahren hatte. Am 2. Mai 1945 erlebte Sophia die Befreiung in Neustadt-Glewe, einem Außenlager des KZ Ravensbrück. Zusammen mit anderen Frauen machte sie sich zu Fuß auf den Weg zurück nach Krakau. Darüber, was ihnen auf dem 3-wöchigen Marsch durch sowjetische Soldaten widerfuhr, möchte sie nicht sprechen. Daheim angekommen, erfuhr Sophia, dass ihr Vater erschossen worden war. Ihre Mutter drängte sie, mit ihr zusammen nach Auschwitz zu fahren, weil sie wissen wollte, wie ihre Tochter dort so gewohnt habe. Nach dem Besuch fragte sie nie wieder. Blink Nummer 6. Aus Auschwitz zu fliehen war so gut wie unmöglich. Am 14. Juni 1940 fuhr der erste Großkonvoi mit 728 polnischen Gefangenen Richtung Auschwitz. Unter ihnen der 17-jährige Kazimierz Albin. 5 Monate zuvor war er bei dem Versuch verhaftet worden, die Grenze zur Slowakei zu passieren. Er wollte in Frankreich der polnischen Armee beitreten. In Auschwitz teilte der Lagerführer Karl Fritsch den Neueingetroffenen mit, dass sie sich in einem Konzentrationslager befänden. Gesunden und Arbeitsfähigen sei es gestattet, 3 Monate hier zu leben, Priestern 1 Monat, Juden 2 Wochen. Danach dürften sie das Lager wieder verlassen, durch den Schornstein des Krematoriums. Kazimierz bekam die Häftlingsnummer 118 tätowiert. Seine Anfangszeit in Auschwitz bestand aus Schwerstarbeit und Hunger. Täglich 12 Stunden schuften. Morgens gab es eine dünne, kaffeeähnliche Flüssigkeit, mittags eine Suppe aus zerhackten Knochen, die sogenannte AWO-Suppe, abends ein Stück Brot. Kazimierz konnte Deutsch. Das rettete ihm das Leben, denn wer einen Befehl nicht verstand, wurde sofort totgeschlagen. Außerdem wurde er bald zum Arbeitsdienst in die SS-Küche versetzt. Dadurch hatte er Zugang zu besserem Essen und fand auch eine neue Aufgabe. Er schmuggelte Lebensmittel. Eines Abends, Ende Februar 1943, kam ein Mithäftling in die Küche gerannt und erzählte Kazimierz, dass 5 ihrer Kameraden geflohen seien. Die beiden beschlossen, es ihnen gleich zu tun. Es gelang ihnen, ungesehen am Speisesaal vorbeizukommen. Aber wie sollten sie zum Zaun gelangen? Der Platz war hell erleuchtet. Ein Blick aus dem Fenster und man hätte sie entdeckt. Doch die SS-Männer waren damit beschäftigt, sich mit Frauen zu vergnügen. Niemand schaute hinaus. Kazimierz und sein Gefährte krochen unter dem Zaun hindurch und rannten zum Fluss. Die Sowa war um diese Jahreszeit bitterkalt. Eisschollen schwammen darin. Die beiden zogen sich aus und schwammen, ihre Kleidung über dem Kopf haltend, durch den Fluss. Sie hatten schon die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als die Lagersirene aufheulte. Die beiden schafften es zum anderen Ufer, zogen sich hastig an und rannten los. Kurz darauf sahen sie Lichter näher kommen und versteckten sich in einem Gebüsch. Keine Sekunde zu früh, denn schon tauchte das Suchkommando mit Hunden vor ihnen auf. Kazimierz konnte sie sprechen hören, so nah gingen sie an dem Versteck vorbei. Aber die Ausbrecher wurden nicht entdeckt. Stückchen für Stückchen robbten sie weiter und entkamen. Bis Kriegsende tauchte Kazimierz Albin in Krakau unter. Er wurde Leutnant der polnischen Heimatarmee. Seine Hauptaufgabe, Kollaborateure und Funktionäre zu exekutieren. Als er einmal einem SS-Funktionär in den Kopf schoss, musste er sich übergeben. Aber er empfand auch Genugtuung. Blink Nummer 7. Viele der Überlebenden von Auschwitz entgingen nur in letzter Sekunde dem sicheren Tod. Im Sommer 1943 bat die 19-jährige Erna Korn einen Gestapo-Beamten, sie nach Auschwitz zu bringen. Erna wusste, was sie dort erwartete. Wieso wollte sie freiwillig an diesen Ort? Nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 galt Erna als Mischling ersten Grades. Ihr verstorbener Vater war Protestant, ihre Mutter Jüdin. Als die Gestapo kam, um ihre Mutter zu deportieren, stand für Erna fest, wo ihre Mutter hinging, dorthin würde sie folgen. Der Gestapo-Mann kommentierte zynisch, sie wäre auch ein schlechtes Kind, wenn sie das nicht täte. So kamen Mutter und Tochter ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Sie wurden sogenannte Verfügbare, mussten also wechselnde Arbeiten verrichten. Eine hätte Erna fast das Leben gekostet. Ihre Aufgabe war, geschnittenes Schilf in einem Fischteich einzusammeln. In den Schlafbaracken wimmelte es vor Ungeziefer und Erna hatte sich an den Beinen gekratzt. Im brackigen Teichwasser entzündeten sich die Stellen zu münzgroßen, eitrigen Wunden. Bei einer Selektion wurde sie daraufhin herausgewinkt und sie kam in den Block 25, den berüchtigten Todesblock. Die Baracke war vollkommen überfüllt. Die Häftlinge bekamen nichts zu essen, durften nicht zur Toilette. Alle wussten, morgen würden sie vergast. In aller Frühe wurden sie auf den Innenhof getrieben und auf die Ladeflächen von Lastwagen geprügelt. Die Frauen schrien und weinten, versuchten in Todesangst nach hinten zu drängen, doch Erna war so geschwächt, dass sie sich einfach fallen ließ. Während andere über sie hinwegtrampelten, betete sie. Sie wollte noch ein einziges Mal die Sonne sehen. Plötzlich hörte sie ihre Nummer. Sie rappelte sich auf und bahnte sich den Weg zu einem SS-Mann, der immer wieder 50.462 rief. Er kontrollierte die Nummer auf ihrem Arm und sagte, alle Mischlinge kämen jetzt nach Ravensbrück. Vor der Abfahrt rannte Erna noch einmal zu ihrer Mutter. Aber wie verabschiedet man sich in dem Wissen, dass es kein Wiedersehen geben wird? Beide weinten und umarmten sich. Die Mutter sagte, du wirst überleben und du wirst erzählen, was man mit uns gemacht hat. Am 16. September 1943 wurde Erna nach Ravensbrück deportiert. Im Frühjahr darauf erfuhr sie, dass ihre Mutter bereits im November gestorben war, nur wenige Wochen nach ihrem Abschied. Erna, die heute de Vries mit Nachnamen heißt, überlebte Ravensbrück und auch den Todesmarsch im Frühjahr 1945. Trotz der Torturen hat sie es nicht bereut, freiwillig mit nach Auschwitz gegangen zu sein. Denn sie ist überzeugt, hätte sie ihre Mutter allein gehen lassen, hätte sie nie wieder einen frohen Moment gehabt. Link Nummer 8. Die SS zwang Häftlinge zur Beihilfe bei der Durchführung des Massenmordes. Die Nazis hatten etliche Methoden, die Gefangenen in Auschwitz physisch wie psychisch zu vernichten. Eine war das sogenannte Sonderkommando. Es bestand aus zeitweise bis zu 800 Häftlingen, die gezwungen wurden, die Leichen der Vergasten abzutransportieren, auszuplündern und zu verbrennen. Die Häftlinge des Sonderkommandos wurden regelmäßig ausgetauscht, also ermordet und durch andere ersetzt. Der 17-jährige Morris Kesselmann war bereits ein Jahr in Auschwitz-Birkenau, als ihn die SS im Frühjahr 1944 plötzlich des Schwarzmarkthandels bezichtigte. Zur Strafe bekam er 25 Peitschenhiebe und musste zum Sonderkommando. Gleich am Morgen nach seiner Verlegung sollte sein Kommando zu einer Hütte gehen, in der ungarische Deportierte vergast wurden. Zwei Tage lang holten sie ununterbrochen Leichen durch eine Hintertür heraus und brachten sie auf Handkarren zu den Verbrennungsgruben. Morris arbeitete wie in Trance. Aber das Schlimmste war, die Kinder kamen nicht in die Gaskammer. SS-Männer warfen sie lebend in die Grube. Danach wurde Morris eingeteilt, die Büros der Krematorien 2 und 3 zu putzen. Eine rote Armbinde erlaubte ihm fortan, sich frei auf dem Gelände zu bewegen, wodurch er vieles mitbekam. Zum Beispiel, wie sich die Gefangenen manchmal schon vor der Gaskammer ausziehen mussten und ihre Kleider dann per Lastwagen abgeholt wurden. Nach der Vergasung wurden die Leichen zu einem Aufzug geschleppt und ins Krematorium verfrachtet. Ein Häftling des Sonderkommandos, den sie den Zahnarzt nannten, brach den Ermordeten dann vor ihrer Verbrennung die Goldzähne heraus. Die SS machte sich nicht die Mühe, ihn zu überwachen. Sie wusste ja, dass er mit dem Gold nichts anfangen konnte. Im Oktober 1944 gelang es einem Sonderkommando, das Krematorium 4 mit geschmuggeltem Sprengstoff teilweise zu zerstören. Ein anschließender Fluchtversuch misslang. Alle knapp 300 Beteiligten wurden hingerichtet. Morris und seine Gruppe, die nichts von dem Aufstand wussten, wurden von SS-Männern zusammengetrieben und in einen Bunker gesperrt. Tage später brachte die SS 200 von ihnen ebenfalls um. Dass Morris nicht dazugehörte, war reiner Zufall. Er war an diesem Tag losgeschickt worden, um Strohsäcke abzuholen. Kurz vor der sogenannten Evakuierung im Januar 1945 entging Morris dann noch einmal der sicheren Liquidation. Im Durcheinander der Lagerauflösung mischten sich er und einige andere des Sonderkommandos unter die übrigen Häftlinge. Auch den 27-tägigen Todesmarsch quer durch die Tschechoslowakei überstand Morris lebend. Morris Kesselmann emigrierte nach dem Krieg in die USA. Bis zu seinem Tod im Mai 2016 verfolgten ihn Albträume dessen, was er in den Krematorien von Auschwitz gesehen und erlebt hatte. Blink Nummer 9. Es war in Auschwitz überlebenswichtig, eine Funktion zu haben. In Auschwitz herrschten Willkür und Terror. Jeder Schritt konnte der letzte sein. Doch manchmal retteten einem die merkwürdigsten Dinge unerwartet das Leben. Für die Schwestern Renate und Anita Lasker war dieser Lebensretter ein Cello. Schon als kleines Mädchen hatte Anita Cellounterricht bekommen und davon geträumt, Cellistin zu werden. Doch spätestens als ihre Eltern 1942 aus Breslau deportiert wurden, rückte dieser Traum in weite Ferne. Stattdessen erwartete sie und Renate Zwangsarbeit in einer Papierfabrik. Nach einer Weile schlossen sich die Schwestern einer Gruppe französischer Kriegsgefangener an, die in der Fabrik Dokumente fälschten. Als die Sache aufzufliegen drohte, wollten sie fliehen, doch die Gestapo verhaftete sie noch am Bahnhof. Ein Jahr lang blieben sie in Haft. In gewissem Sinne war das ihr Glück, denn es bedeutete ein Jahr weniger in Auschwitz. Doch Ende 1943 geschah das Unvermeidliche. Die Schwestern wurden getrennt und Anita landete in einem Zug nach Auschwitz. Ihr Begrüßungskomitee, wie sie es nannte, waren weibliche Kapos, die sie sogleich ausfragten: Woher kommst du? Was hast du vorher gemacht? Überrumpelt antwortete Anita, dass sie Cello gespielt habe. So kam sie ins Mädchenorchester von Auschwitz. Eine Woche später wurde auch Renate deportiert. Als man ihr im Lager die Haare abschor, fiel ihr Blick auf ein ihr wohlbekanntes Paar schwarzer Stiefel mit roten Schnürsenkeln. Sie traute ihren Ohren kaum, als sie hörte, die Schuhe gehörten der neuen Cellistin des Mädchenorchesters. Anita lebte und Renate hatte sie gefunden. Anitas Funktion im Orchester brachte ihr einige Privilegien und so konnte sie ihrer Schwester hin und wieder Essen zustecken. Trotzdem bekam Renate Löcher in den Beinen vom Vitaminmangel und erkrankte an Bauchtyphus. Bei einer Selektion im Krankenrevier wurde sie auf die Seite derer geschickt, die vergast werden sollten. In ihrer Verzweiflung erzählte sie einem der SS-Männer, dass ihre Schwester Cello im Orchester spiele. Mit einem Tritt beförderte er sie auf die andere Seite. Später erhielt sie sogar eine Spritze gegen Typhus. Renate kam wieder auf die Beine. Und als Anita im Oktober 1944 auf einen Viehwaggon nach Bergen-Belsen verladen wurde, sprang sie einfach mit auf. Im KZ Bergen-Belsen herrschten unvorstellbare Zustände. Es gab fast nichts zu essen, immer mehr Menschen verhungerten. Als britische Truppen das Lager am 15. April 1945 befreiten, lagen überall verwesende Leichen. Renate wurde nach dem Krieg Journalistin und zog nach Südfrankreich. Anita ging nach England. Sie wurde Cellistin und spielte unter anderem im namhaften English Chamber Orchestra. Blink Nummer 10. Ein Stück Brot oder ein paar Schuhe konnten in Auschwitz über Leben und Tod entscheiden. Als Srulek Arbeiter 1941 mit 15 ins Ghetto von Strachowice kam und dort die gleichaltrige Chanka kennenlernte, ahnte er nicht, dass sie ihm einmal das Leben retten würde. Und auch nicht, dass er sich würde revanchieren können. Bis zur Auflösung des Ghettos 1942 arbeitete Srulek in Strachowice als Schuhputzer für die Gestapo. Chanka war dort Küchenmädchen und so liefen sie sich zum ersten Mal über den Weg. Eines Nachts im Oktober rückte plötzlich ein SS-Einsatzkommando im Ghetto an und scheuchte alle Bewohner auf dem Marktplatz zusammen. Srulek und seine Brüder wurden zur Zwangsarbeit in der angeschlossenen Munitionsfabrik selektiert. Seine Eltern und sein jüngster Bruder kamen ins Vernichtungslager Treblinka und wurden dort ermordet. Die Arbeit in der Fabrik war hart, die Hygiene miserabel, zu essen gab es kaum. Als im Winter eine Typhusepidemie ausbrach, erkrankte auch Srulek, was in diesen Verhältnissen einem Todesurteil gleichkam. Doch ein Bruder machte Chanka ausfindig, die im Frauenlager in der Küche arbeitete und sich an Srulek erinnerte. Es gelang ihr, Essen zu stehlen und unter dem Stacheldraht hindurchzuschieben. Srulek überlebte. Zwei Jahre später, im Juli 1944, wurden sie alle nach Auschwitz deportiert. Srulek kam nach Birkenau zum Zerlegebetrieb, wo er brauchbare Teile aus Flugzeugwracks bergen musste. Der schmächtige Teenager merkte schnell, dass er die Schwerstarbeit nicht lange überstehen würde. Doch wieder kam ihm ein glücklicher Zufall zu Hilfe. Es gelang ihm, eine Stelle als Kanalreiniger zu bekommen. Von nun an musste er also Toiletten leeren. Das hatte immerhin den Vorteil, dass er überall im Lager unterwegs war, auch im Frauenlager. Und dort begegnete er schließlich Chanka wieder. Sie sahen sich immer nur kurz, aber einmal rief Chanka ihm zu, dass sie dringend Schuhe brauche. Sie hatte ihre verloren und trug nur Lumpen, die sie um ihre Füße gewickelt hatte. Als Rulek dann wieder einmal bei den Krematorien die Toiletten leerte, erlaubte ihm ein Bekannter vom Sonderkommando, sich aus einem großen Berg Schuhe schnell welche herauszusuchen. Er griff nach einem Paar robuster schwarzer Stiefel in guter Qualität. Die Menschen hatten für die Deportation ja ihre beste Kleidung angezogen. Srulek wurde am 25. April 1945 auf dem Todesmarsch von den Alliierten befreit. Wenig später machte er Chanka im Lager für Displaced Persons in Bergen-Belsen ausfindig. Die beiden heirateten, bekamen ihr erstes Kind und emigrierten 1949 in die USA. Ihre Vornamen änderten sie in Anna und Israel, genannt Izzy, denn sie wollten ganz neu anfangen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass was sich über 5 Jahre hinweg an Gräueltaten, Leid und Elend in Auschwitz sowie anderen Vernichtungs- und Konzentrationslagern zugetragen hat, in Worten kaum zu beschreiben ist. Und schon in wenigen Jahren wird es niemanden mehr geben, der aus eigener Erinnerung davon berichten kann. Umso wichtiger ist es, dass wir denen zuhören, die den Mut hatten, von ihren Erlebnissen zu berichten. Das waren unsere Blinks zu Mich hat Auschwitz nie verlassen, herausgegeben von Susanne Bayer und Martin Dörri. Vielen Dank fürs Zuhören.